Ich habe es nicht gefasst. Die Bundesregierung wird jetzt als nächstes die Mehrwertsteuer erhöhen. Das ist die absurdeste Maßnahme, die man sich überhaupt denken kann. Die Mehrwertsteuer muss runter. Und weil wir das alles nicht begreifen, deswegen liegen wir am Boden. Deswegen haben wir die längste Rezession aller Zeiten hinter uns.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzexperten Interview. Heute habe ich einen Gast, der wirklich extrem viel Erfahrung hat, was die Wirtschaft angeht. Er war Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und hat jahrelang als Chefökonom bei der UN in Genf gearbeitet. Er ist auch Autor und hat mehrere Bücher geschrieben. Er versteht also, wie die großen Zahnräder der Weltwirtschaft ineinander greifen. Herzlich willkommen, Herr Heiner Flassbeck.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Flassbeck, die deutsche Wirtschaft liegt jetzt schon leider seit mehreren Jahren brach und leider geht es nicht wirklich voran. Die neue Regierung unter Friedrich Merz hat jetzt bisher leider auch nicht die nötige Wendung gebracht. Sie vertreten ja eine Strategie, die quasi das komplette Gegenteil von dem ist, was die Bundesregierung und aber auch die Europäische Zentralbank seit Jahren fährt. Können Sie uns diese Strategie mal erklären? Am besten so, dass es auch jeder versteht, der kein BWL-Studium hat. Denn ich finde Ihre These wirklich sehr interessant und ich möchte, dass die Zuschauer hier verstehen, was aus Ihrer Sicht gerade so gewaltig schief läuft.
Ja, es ist in der Tat ein bisschen kompliziert, man muss ein bisschen ausholen. Deswegen darf ich auch nie in einer deutschen Talkshow reden, weil ich brauche immer 20 Minuten, um zu erklären, worum es überhaupt geht. Und diese 20 Minuten hat natürlich keine deutsche Talkshow. Insofern vielen Dank, dass ich das hier nochmal vortragen darf. Ja, worum geht es? Was wir haben seit 2022 ist nach allen Indikatoren, die wir kennen, ganz eindeutig eine konjunkturelle Rezession, eine Rezession, ein Nachfragerückgang. Rezession bedeutet immer Nachfragerückgang. Das heißt, bedingt durch die Schocks, die wir hatten, diese Preisschocks, die Inflationsschocks, manche sagen Inflation, aber es war ja nur ein kurzfristiger, temporärer Preisschock. Bedingt durch diesen Preisschock haben sich die Einkommen der Menschen erstmal verringert. Die Unternehmen sind unsicher geworden. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen erhöht. Das ist alles ein völlig klassisches Szenario. Das heißt Rezession wegen Schocks, externer Schocks und geldpolitische Restriktionen. Dazu kommt, der Staat spart auch noch, versucht noch an allen Enden zu sparen oder versuchte jedenfalls in den vergangenen Jahren allen Enden zu sparen. Und wir haben noch drittens, und das ist gerade heute besonders wichtig, wir haben noch einen außenwirtschaftlichen Schock dazu durch Herrn Trump. Herr Trump will nicht mehr, dass die Amerikaner so hohe Defizite im Außenhandel machen, was ich für völlig berechtigt halte. Und deswegen sind die deutschen Überschüsse sind in seinen Fokus geraten und die europäischen Überschüsse, die aber hauptsächlich deutsche sind. Und folglich tut er alles dagegen. Er hat Zölle erhöht und er hat den Dollar schwach geredet. Und der Dollar ist schwach. Nun, der Dollar ist um 15% mindestens gefallen seit einem Jahr. Und das ist natürlich für den deutschen Export schlecht. Und wieder ist es... Also es ist ein Nachfrageproblem. Ne? Es ist ein Nachfrageproblem. Wir haben ein gewaltiges Nachfrageproblem gespeist aus all diesen Quellen, die ich nannte. Man müsste noch explizit die Baunachfrage, wenn am Bau, der Bau lief ja ganz gut bis 22. Und dann kam die Europäische Zentralbank mit ihren, in meinen Augen, völlig überzogenen Zinserhöhungen und hat auch den deutschen Bau noch niedergeknüppelt. So, jetzt liegt alles am Boden und die Frage ist, wo soll es jetzt herkommen, ne? Wo soll jetzt es herkommen? Wir wissen alle, wenn ich die Diagnose habe, Nachfragemangel, was brauche ich? Ich brauche mehr Nachfrage. Ne? Die Unternehmen können nicht investieren und investieren nicht, wenn die Kapazitäten nicht ausgelastet sind. Die Kapazitäten sind so schlecht ausgelastet wie seit ewigen Zeiten nicht mehr. Es ist furchtbar einfach. Nur dieses Einfache kann in Deutschland leider fast niemand begreifen. Das ist das Irre. Also meine Kollegen Ökonomen schon gar nicht, denn und die Politiker auch nicht, denn bei den Ökonomenkollegen bei 95%, sage ich mal, oder 98%, da gibt's das Wort Nachfrage einfach nicht. Nun, das muss man verstehen. Sie haben sich seit 30 Jahren darauf kapriziert, dass es niemals ein Nachfrageproblem gibt auf dieser Welt, sondern immer nur sogenannte Angebotsprobleme. Und das ist ein rein ideologisches Manöver. Sie wollen einfach, die Zuschauer wissen das vielleicht, hinter der Nachfrageseite steht ein Name wie Herr Keynes, ne? Und sie wollen sich davon emanzipieren, weil Keynes gilt als links und so, und das wollen sie ja alles nicht sein. Sie wollen ja gut Mitte, rechts sein und liberal sein und neoliberal sein und libertär sein und was weiß ich noch alles. Und deswegen ist es einfach ein Tabu. Sie reden nicht darüber. In Deutschland schafft es der Chef des IFO-Instituts, dessen Menschen, dessen Mitarbeiter jeden Monat ermitteln, dass wir ein gewaltiges Nachfrageproblem haben. Der schafft es niemals, über Nachfrage zu reden. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach eine Wirklichkeitsverweigerung ungeheuren Ausmaßes. Ja, und wenn wir bei der Nachfrage bleiben, stellt sich die einfache Frage, wer kann jetzt was dagegen tun? Wer könnte die Nachfrage in Deutschland und Europa, wir müssen immer Europa mitdenken, ne? Über Deutschland alleine zu reden, ist sowieso sinnlos. Wir haben eine Währungsunion, man muss Europa mitdenken. Die Geldpolitik wird in Frankfurt für Europa gemacht und nicht für Deutschland. Also was könnte man tun? Nun, es gibt ganz wenige Möglichkeiten, auch wieder klassisch sozusagen, was alle Ökonomen wissen sollten. Man kann die Zinsen senken, ne? Wäre eine Möglichkeit. Wir haben ja keine Inflation mehr, die Inflation ist weg. Also die Preise sind noch ein bisschen erhöht, aber wir haben keine Inflation mehr. Inflation heißt ja Preissteigerung. Preissteigerung haben wir keine mehr, sondern die sind sogar jetzt unter 2% in Europa im Januar gewesen. Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Also könnte man sagen, wenn man in Amerika wäre, würde man das auf jeden Fall tun. Würde man sagen, die Notenbank muss runter mit den Zinsen, um den wenigstens den Bau anzuregen und auch die Investitionstätigkeit der Unternehmen zu befeuern. Ne? Warum sage ich, wenn man in Amerika wäre? Nun, weil Amerika, die Notenbank, hat ein einfaches Mandat oder kein einfaches Mandat. Sie hat ein komplizierteres Mandat. Sie hat nämlich das Mandat, erstens die Beschäftigung zu fördern, zweitens für stabile Preise zu sorgen. Das ist ein sehr intelligentes Mandat. In Europa haben wir leider ein völlig unintelligentes Mandat, denn die Europäische Zentralbank ist nur für die Preisstabilität zuständig. Und folglich sagt jetzt auch die Europäische Zentralbank, ach, was da passiert, ist alles strukturell und weiß ich, angebotsseitig. Da können wir sowieso nichts machen, also machen wir einfach nichts. Ne? Das ist schon mal der erste grandiose Fehler in Europa, dass die Notenbank sich völlig aus dem Geschäft fühlt. Sie hat jetzt wieder 2% Preissteigerung, alles ist gut, sie braucht keine Sekunde nachdenken über irgendwas. Das ist der erste grandiose Fehler. Und meine, das ist für die meisten Menschen, die sich nicht so eng wie ich mit Volkswirtschaft beschäftigen, ein bisschen schwer zu verstehen. Geldpolitik ist aber ganz zentral. Ne? Geldpolitik und die Zinsen sind ganz zentral. Für jeder Investor, der eine Investitionsentscheidung treffen muss, schaut auf die Zinsen, was muss ich bezahlen und wie viel kann ich verdienen. Das ist das einfache Kalkül. Und wenn er das tut und sieht, er kann die Zinsen, die er da bezahlen muss, die liegen ja jetzt bei 5-6%, wenn er einen Kredit bei der Bank nimmt, die kann ich gar nicht verdienen, dann lässt er es, dann investiert er nicht. Also das ist allereinfachste von der Welt ist, dafür zu sorgen, dass die Zinsen relativ niedrig sind und wir von daher gute Investitionsbedingungen haben. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, nämlich wir können per Staat Nachfrage veranstalten. Ne? Das ist auch ein klassisches Instrument, jedenfalls seit 100 Jahren eingeübt. Japan macht es gerade vor. Japan mit einem sehr viel höheren Schuldenstand als Deutschland macht gerade vor, dass der Staat mit zusätzlichen Schulden natürlich, er muss dann Schulden machen, mit zusätzlichen Schulden die Nachfrage anregen kann. Man kann ja die Nachfrage nicht anregen, indem man zum Beispiel Steuern erhöht und damit dann den Unternehmen irgendwie Geld in die Schuhe schiebt. Die Steuern müssen ja alle bezahlen und dann fällt die Nachfrage wieder weg. Das sind alles so Geschäfte, die überhaupt niemals funktionieren. Es funktioniert nur über Schulden. Ne? Nur wenn neue Schulden aufgenommen werden und die Zinsen nicht steigen, wenigstens nicht steigen, dann haben wir eine Chance, die Konjunktur zu beleben. Nur das ist ein bisschen hat man jetzt gemacht. Man hat dieses Sondervermögen gemacht, was aber ein Klacks ist, weil es über 10 Jahre, 500 Milliarden über 10 Jahre, und dann hat man es noch vermischt mit den normalen Investitionen. Das ist alles nichts. Das Einzige, was jetzt wirklich in Deutschland etwas bringt, ist Rüstung, Rüstungsaufträge. Da läuft ein bisschen was, aber der ganze Rest liegt am Boden. Und das ist einfach nicht genug. Ne, Rüstungsaufträge sind erstens super unproduktiv, weil das Zeug, wenn es mal gebaut ist, steht es da rum und tut nichts mehr. Es ist keine Maschine, die Produktivität erzeugt, sondern es steht dumm rum. Und das andere ist, wir brauchen einen Aufschwung in der Breite, ne? In der ganzen Breite der Volkswirtschaft. Es sollen ja nicht nur einzelne Rüstungsunternehmen jetzt profitieren von der Belebung durch den Staat, sondern die ganze Volkswirtschaft. Also muss man etwas tun, womit man die ganze Volkswirtschaft anregt. Nur das ist vollkommen tabu. Das ist tabu in Deutschland, weil höhere Schulden sind ja tabu, ne? Höhere Schulden sind tabu. Und damit haben wir das zweite Instrument, was wir in der Hand hätten, haben wir uns selbst aus der Hand geschlagen. Auch da muss man wieder nach Amerika gucken. Was machen die Amerikaner? Nicht nur erst Trump, sondern vorher Biden schon und andere auch. Sie machen Schulden, weil sie begriffen haben, und das werde ich vielleicht nachher noch erklären können, weil sie begriffen haben, dass wir in einer Situation sind, seit 20 Jahren in allen westlichen Volkswirtschaften dieser Welt, wo nur noch der Staat sich zusätzlich verschulden kann, weil die privaten Haushalte und Unternehmen beide Sparer geworden sind. Die Haushalte waren schon immer Sparer, jetzt sind auch die Unternehmen Sparer geworden. Wer soll eine Wirtschaft anregen, wenn alle sparen? Und wenn alle ihr Geld zur Bank tragen, dann passiert nichts. Dann sind die Unternehmen fallen hinten runter, ne? Und das ist das, worum es mir geht. Es geht mir um die Unternehmen, ne? Es geht, Keynes wird immer so als links oder so angeht. Das ist alles Quatsch. Das ist alles grandioser Quatsch, hat mit links und rechts überhaupt nichts zu tun. Es geht um Vernunft oder Unvernunft. Wir wollen die Unternehmen wieder in die Lage versetzen, zu investieren und Arbeitsplätze anzubieten. Alle reden in Deutschland oder haben 10 Jahre vom Fachkräftemangel geredet. Heute haben wir die Situation, wo Tausende, Zehntausende junge Leute keinen Platz mehr finden, keinen Job mehr finden, obwohl sie sich anstrengen würden und anstrengen wollen und 100 Bewerbungen schreiben, weil es einfach keine Jobs gibt, weil wir seit 3 Jahren Rezession haben. Die Zahl der Stellenangebote ist deutlich zurückgegangen und die Zahl der Arbeitslosen hat deutlich zugenommen. So. Dann gibt es noch eine allerletzte Möglichkeit. Dann höre ich aber wirklich auf.
Kein Problem.
Es ist ein bisschen lang, aber man muss ja diesen Einstieg mal machen. Dann gibt es noch eine allerletzte Möglichkeit. Und das ist die, worauf sich in Deutschland alles kapriziert. Nämlich, wir müssen den Gürtel enger schnallen und unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Ja, ist das ein Weg? Ich habe schon gesagt, der Euro hat im letzten Jahr um 15% aufgewertet. Was passiert wohl, und der Trump hat Zölle erhöht, was passiert wohl, wenn jetzt die Europäer und die deutschen Europäer wieder insgesamt sagen, sie wollen jetzt insgesamt ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern? Ja, ich sage immer, man muss dazu sagen, wessen Wettbewerbsfähigkeit wollen wir verschlechtern? Also wenn die Europäer ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, muss jemand anderes seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Wer kann es sein? Kann nur die USA sein. Also sagen wir jetzt Herrn Trump, wir sagen jetzt gerade Herrn Trump sozusagen indirekt, lieber Trump, du bist ein Idiot, du hast die Welt nicht verstanden. Wir sagen dir jetzt, wir verbessern wieder unsere Wettbewerbsfähigkeit. Du hast uns zwar Zölle aufgedrückt, der Dollar ist zwar in die falsche Richtung gegangen, aber wir machen jetzt wieder Wettbewerbsfähigkeit. Ja, was wird denn wohl passieren? Es ist furchtbar einfach, ne? Der Dollar wird weiter aufwerten vermutlich oder Herr Trump und oder, das kann man sich aussuchen, oder Herr Trump wird wieder die Zölle erhöhen. Wie will man auf diesem Wege irgendetwas erreichen? Das ist vollkommen absurd. Und gegenüber China können wir sowieso nichts erreichen. Die haben strukturelle Vorteile, die wir jetzt sowieso nicht einholen können, ganz kurzfristig. Also es ist eine unglaubliche Absurdität, dass sich vergangene Woche war es, glaube ich, Donnerstag, treffen sich die europäischen Staatschefs irgendwo da in Holland oder Belgien und reden über das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Als gäbe es nichts anderes auf der Welt. Wir haben einen riesigen Binnenmarkt. Wir haben 450 Millionen Menschen in Europa. Wir haben einen riesigen Binnenmarkt, der ist größer als der amerikanische. Wir müssen uns nicht um Wettbewerbsfähigkeit kümmern. Es interessiert uns einfach nicht. Europa muss insgesamt expandieren. Aber Europa kann nur insgesamt expandieren, wenn alle Hebel der Wirtschaftspolitik auf Expansion gestellt sind. Und was sind sie? Alle auf das Gegenteil eingestellt. So, und dann kann es nichts werden. Und deswegen geht es in die Hose.
Da war jetzt auf jeden Fall sehr viel dabei. Zu Japan möchte ich später noch zu sprechen kommen. Da gibt es ja aktuell auch so ein bisschen Probleme mit der Modern Money Theory. Und USA kommen wir auch noch zu sprechen. Jetzt erstmal noch zu dem Punkt, dass der Staat eigentlich mehr Schulden machen sollte, um es zu investieren. Hier gibt es ja immer aber das Gegenargument, dass der Staat einfach das Geld dann in langsame Bürokratie steckt oder in ineffiziente Projekte. Wäre es dann jetzt nicht vielleicht sinnvoller, die Steuern für Unternehmen zu senken, damit diese dann wieder selbst investieren, statt alles vom Staat dann lenken zu lassen?
Das ist mir völlig egal, was der Staat jetzt tut. Also er soll das Effizienteste tun. Das Effizienteste sind immer noch staatliche Investitionen, wenn sie schnell durchgeführt werden. Wir haben eine total marode Infrastruktur. Also man kann da unendlich viel tun. Aber wir werden nachher noch über die Summe sprechen, die dem deutschen Staat im Prinzip zur Verfügung steht. Die kann er gar nicht alle in Investitionen stecken, weil es so unendlich viel ist. Also kann er auch die Menschen entlasten. Ich finde, besser als Unternehmen entlasten ist noch die Masse der Menschen zu entlasten, weil was machen die, wenn sie entlastet sind? Sie tragen das Geld zum Markt und wer kriegt es? Die Unternehmen, ne? Die Unternehmen kriegen es sowieso. Man muss gar nicht die Unternehmen direkt entlasten, die sollen ja Gewinne machen. Aber man muss gar nicht diesen ideologischen Streit, wir entlassen jetzt nur die Unternehmen, das ist alles Quatsch. die Unternehmen kriegen es am Ende das Geld sowieso und sie sollen es ja auch kriegen, weil sie investieren sollen. Also entlaste ich die Masse der Menschen von Sozialbeiträgen oder von Steuern, was auch immer. Und dann habe ich einen einfachen Weg oder ich senke die Mehrwertsteuer. Ne? Heute hat einer meiner Ökonomenkollegen gesagt, ich habe es nicht gefasst, die Bundesregierung wird jetzt als nächstes die Mehrwertsteuer erhöhen. Das ist die absurdeste Maßnahme, die man sich überhaupt denken kann. Die Mehrwertsteuer muss runter und zwar nicht nur für Gastwirtschaften, sondern insgesamt auf, was weiß ich, 15% oder 12%, ist völlig egal. Und dann kann was passieren in diesem Land. Und diesen einfachen Zusammenhang müssen wir begreifen. Wenn wir den nicht begreifen, ist alles andere sinnlos. Ne? Alles andere ist sinnlos.
Ja, wir hören jetzt auch immer ständig, dass die Energiepreise schuld sind und auch die Fachkräfte. Aber Deutschland rutscht jetzt schon seit mehreren Jahren ja immer tiefer rein. Und was ist da Ihre Meinung? Warum sind ausgerechnet wir im Vergleich hinter den anderen Ländern wie jetzt zum Beispiel Frankreich?
Ja, die Energiepreise sind nicht so entscheidend. Die Energiepreise haben schon für bestimmte Bereiche der Industrie eine Bedeutung, aber gesamtwirtschaftlich ist es nicht so entscheidend. Gesamtwirtschaftlich, habe ich schon gesagt, ist entscheidend die Nachfrage, die von den privaten Haushalten kommt und die aus dem Ausland kommt. Das ist entscheidend. Und da muss sich fundamental was ändern. Die Franzosen stehen da ein bisschen besser da, aber die Wirtschaft in Frankreich, ich lebe ja hier in Frankreich, die Wirtschaft in Frankreich ist nicht besser, die läuft nicht besser als die deutsche, die läuft genauso lau, ganz Europa läuft lau. Die Europäische Zentralbank hat dieser Tage gesagt, wie sie erwartet jetzt 1% oder 1,1% für Europa. Das ist absolut lächerlich, da würden die Amerikaner verrückt werden. In Amerika läuft die Wirtschaft immer noch, obwohl die seit 3 Jahren schon Vollbeschäftigung haben, das muss man sich immer vorstellen. Die Amerikaner haben seit 3 Jahren mindestens schon Vollbeschäftigung und die Wirtschaft läuft immer noch mit 2,5-3% Wachstumsraten pro Jahr. Also das ist eine völlig andere Welt. Warum? Weil sie diesen entscheidenden Zusammenhang begriffen haben. Ne? Den Zusammenhang zwischen dem privaten Sparen und den Schulden des Staates.
Aber in den USA ist doch auch so, dass die meisten Unternehmen sehr hoch verschuldet sind. Jetzt ist der Staat auch gleichzeitig noch verschuldet. Also das geht auch, oder? Wenn beide Seiten einfach...
Nein, alle können nicht verschuldet sein auf dieser Welt. Die Schulden der Welt sind null. Die Welt hat keine Schulden. Also alle können nicht verschuldet sein. Es gibt natürlich auch verschuldete Unternehmen, aber insgesamt stellen wir fest, ich erkläre das jetzt nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, immer die privaten Haushalte, die sparen immer. Die sparen immer 10% etwa ihres Einkommens, sagen wir. 10% ist egal. Irgendetwas in dieser Größenordnung. Ne? Die kriegen also ihre Löhne und Gehälter, die kommen ja von den Unternehmen, vom Staat. Und 10% davon sacken die ein und tragen es zur Bank. Das für den Staat ist es auch ein Problem, aber für die Unternehmen ist es eine Katastrophe. Weil die müssen ja am nächsten ersten wieder zu viel die Gehälter und die Löhne bezahlen und haben jetzt aber 10% weniger eingenommen, ne? Denn die müssen das ja irgendwie wieder zurückkriegen, dieses Geld, sonst können sie ja nicht existieren. Also das ist das Problem mit dem Sparen. Sparen ist die größte und gewaltigste Bremse an der Wirtschaftsmaschine, die wir haben. So, das begreifen nur die meisten Leute nicht, weil in Deutschland gilt schwäbische Hausfrau und so Sparen als das Beste überhaupt. Aber Sparen ist das größte Problem, weil es ein Nachfrageproblem schafft. Und wenn jetzt muss einer zur Bank gehen, zu den Banken gehen, und muss sagen, gib mir bitte das Geld oder so viel Geld, wie die privaten Haushalte hinterlegt haben, damit ich das ausgeben kann, obwohl ich nichts habe. Ne? Ich will es ausgeben, ich will Schulden machen, damit die Wirtschaft überhaupt am Leben bleibt, damit wir auf Null bleiben. Ne? Da muss wenigstens dieses Geld, was weggedrückt wurde von den Sparern, muss wieder irgendwie in den Kreislauf. Also wer macht das? Wir hatten früher mal Zeiten, 50er, 60er Jahre, da haben die Unternehmen das gemacht. Da haben die privaten Haushalte gespart. Und die Unternehmen sind die Schuldner gewesen, haben investiert wie die Teufel. Sie sind Schuldner gewesen, weil sie Investitionsprojekte hatten, wie verrückt, und Geld verdienen konnten. Ne? Diese Zeiten haben wir nicht mehr. Seit 20 Jahren, ich habe schon gesagt, seit 20 Jahren sind die Unternehmer auch Sparer geworden. Per Saldo sparen die deutschen Unternehmen, aber auch die amerikanischen, pro Jahr eine bestimmte Summe. In Deutschland sind es etwa 40, 50 Milliarden. Die privaten Haushalte sparen in Deutschland 300 Milliarden. Ne? Das muss jedes Jahr. Das heißt, 350 Milliarden jedes Jahr sind weg aus dem deutschen Wirtschaftskreislauf verschwunden, weil sie bei den blöden Banken liegen und die Banken erstmal nichts damit machen, wenn sie keinen Schuldner finden. Sie müssen natürlich einen Schuldner finden. Sie müssen einen finden, der Kredite aufnimmt. So. Wenn das die Situation ist, dann gibt es nur noch einen einzigen Ausweg, nämlich ein Land ist schlau genug oder dumm genug, da kann man sich drüber streiten, schlau genug, das Ausland zu Schuldnern zu machen. Das war die deutsche Lösung der letzten 15 Jahre. Wir haben das Ausland zu Schuldnern gemacht. Wir haben Leistungsbilanzüberschüsse gemacht. Die Amerikaner sollten sich verschulden und die haben sich auch verschuldet. Nun haben die Amerikaner einen Präsidenten, der sagt, ich mache das nicht mehr mit, wir wollen uns nicht verschulden. Und er hat, ich sage es nochmal, er hat vollkommen recht damit. Es gibt keinen Grund dafür, dass ein Land sich permanent verschuldet und die anderen Überschüsse machen. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Es gibt keine Theorie des internationalen Handels oder irgendwas, die das rechtfertigt. Also sagt er, damit muss Schluss sein. Und wenn damit Schluss ist, so, dann sind wir schon, jetzt ist jetzt reine Logik, ne? Es hat nichts mit, die Leute denken immer, das ist jetzt Theorie oder Ideologie, ist nichts, ist reine Logik. Wenn das Zeug auf der Bank liegt und das Ausland holt es auch nicht ab und die Unternehmen holen es auch nicht ab, so, dann gibt es nur noch einen auf dieser Welt, der das Geld holen kann oder der so viel Geld holen kann, wie da auf der Bank liegt, gelegt, neu hingelegt wurde. Und das wieder ausgeben kann, das ist der Staat. Das ist die einzige logische Möglichkeit. Und das haben die Amerikaner seit 20 Jahren begriffen und wir sind vollkommen unfähig, es zu begreifen. Wir sind, die deutsche Politik und die deutschen Ökonomen sind vollkommen unfähig, es zu begreifen. Und deswegen geht es in Deutschland in die Hose, in Europa in die Hose. Wir haben es ja auch den anderen Europäer, haben ja auch verboten, Schulden zu machen. Also geht es in die Hose. Hier, Frankreich leidet vor sich hin wie ein Hund, weil es hat eben keine außenwirtschaftlichen Überschüsse, es hat Defizite. Die Deutschen haben Frankreich ins Defizit getrieben, in außenwirtschaftlich. Die haben eine defizitäre Leistungsbilanz, also die haben da von daher auch keine Entlastung vom Außenhandel, sondern eine Belastung. Und wer muss die Schulden machen? Der Staat. Nun, und jetzt macht der Staat 5% Schulden am Bruttoinlandsprodukt und alle in Europa drehen durch und sagen, die Franzosen machen alles falsch. Das stimmt einfach nicht. Wir müssen insgesamt begreifen, wie die Lage ist und wie das Sparen aussieht in Europa. Und dann kommen wir einen Schritt weiter. Wie gesagt, ich sage nochmal die Summe. In Deutschland geht es um 350 Milliarden, die jedes Jahr gespart werden. Die Zahl ist nicht von mir, die kommt von der Deutschen Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank errechnet die brav jedes Jahr. 350 Milliarden. Und die stehen im Prinzip dem Staat zur Verfügung, was immer er damit tut. Er muss sie aber ausgeben. Wenn sonst nichts, wenn das Außenhandel ausgeglichen ist, wenn wir nur ausgeglichenen Außenhandel haben, muss der Staat diese 350 Milliarden pro Jahr Schulden, neue Schulden machen, jedes Jahr, ne, weil so viel gespart wird, um die Wirtschaft nur gerade auf Null zu halten. Das muss man sich vorstellen, ne? Und weil wir das alles nicht begreifen, deswegen liegen wir am Boden. Deswegen haben wir die längste Rezession aller Zeiten hinter uns. Wir haben es ja nicht mal gemerkt, aber es war die längste Rezession aller Zeiten. Und sie hält noch an. Ein bisschen geht es jetzt, wie gesagt, bei Rüstungsunternehmen aufwärts, aber sonst nichts.
Mhm. Herr Merz hatte ja auch damals die Ersparnisse und Einlagen von den Deutschen eben angesprochen, die, glaube ich, bei rund 2 Billionen oder 3 Billionen liegen, und hatte auch gewisserweise kritisiert, dass sie nur auf dem Konto rumliegen und dass diese lieber investiert werden sollten. Also da sagen Sie, weil da haben sich auch einige drüber aufgeregt, aber da sagen Sie, da hat er auf jeden Fall einen Punkt, oder?
Naja, aber er hat nicht gesagt, wie er das machen will. Ich meine, wenn die auf den, er hat dann, glaube ich, von Bankenunion oder so geredet in Europa und so Zeug. Das ist alles ist Mumpitz. Ne? Er muss sagen, es muss sich jemand verschulden. Wer verschuldet sich? Ne? Wer verschuldet sich, obwohl dieses Geld bei der Bank liegt? Das ist die Frage, um die es geht. Nicht, dass wir jetzt andere Institutionen schaffen, wo die Leute weniger sparen oder anders sparen. Oder das ist alles Käse. Es muss, es sind übrigens fast 10 Millionen, Billionen, die da rumliegen. Ne?
Billionen. Ich glaube mit Aktien und so, ja.
Kann man sich nicht mehr vorstellen. Billionen. Aber diesen Billionen müssen Schulden entsprechen. Ne? Diesen 10 Billionen müssen Schulden entsprechen. Ne? Weil ich sage es nochmal, die Welt hat keine Schulden. Auf der Welt gibt es keine Schulden. Die Schulden der Welt sind immer genau gleich null, weil wir haben weder den Mars noch die Venus oder sonst einen, der Schulden macht für uns. Also insofern gibt es keine Überschuldung nirgendwo. Es gibt immer nur die Aufgabe jedes Landes, jedes Jahr dafür zu sorgen, dass aus diesen Ersparnissen etwas Produktives gemacht wird. Und das geht im Moment nur über den Staat. Es mag ja kluge Leute geben, denen einfällt, wie man die Unternehmen wieder dahin bringt, sich zu verschulden. Ich weiß es nicht. Gibt keine Theorie, es gibt keine klare Vorstellung. Aber solange das so ist, gibt es nur den Staat.
Aber warum wird dann diese Schulden so oft kritisiert? Also man versucht so hart immer an dieser Schuldenbremse festzuhalten. Müsste man dann irgendwie das neu lernen, dass Schulden eigentlich per se nichts Schlechtes sind und dass diese schwarze Null uns eigentlich am Ende mehr schadet, als sie uns gut tut.
Ja, genau, das muss man lernen. Das wird einem nicht in die Wiege gelegt und das wird einem auch nicht mit der Muttermilch beigebracht und die Eltern erklären einem das auch nicht. Das muss man hart lernen. Man muss sich so weit in die Volkswirtschaft hineindenken. Ich betreibe hier einen Blog, Relevante Ökonomik, wenn ich das mal sagen darf, wo ich jeden Tag quasi etwas schreibe dazu. Und ja, da gibt es ein paar tausend Leute, die haben das gelernt in den letzten Jahren. Aber wer sich nicht dauernd damit beschäftigt, man muss kein Ökonom sein, um das zu begreifen, das ist nicht so schwer. Aber wenn man sich nicht damit beschäftigt, kann man es nicht lernen. Und wir haben in der Tat, ich habe schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, die fatale Situation, dass in Deutschland die Ökonomen total verbohrt sind. Ne? Sie sind ideologisch verbohrt, weil es darf nicht irgendwie der Staat irgendetwas machen, egal wie die Welt aussieht. Der Staat ist immer böse und der Staat muss immer rausgehalten werden. Und deswegen jubeln sie Herrn Milei in Argentinien zu und so. Das ist ein furchtbares Missverständnis. Und die deutschen Medien, muss ich sagen, sind leider ökonomisch auch so schwach aufgestellt. Also das ist fast nicht mehr sagbar, fast nicht mehr in Worte zu fassen, welcher Unsinn in den deutschen Leitmedien, öffentlich-rechtlich und privat, Tag für Tag verbreitet wird. Ja, und wie sollen die Leute es dann lernen? Ne? Wie sollen die Leute es dann lernen? Die Leute wählen jetzt aus Protest AfD. Ich meine, das völlig absurd ist, weil die AfD ist die schlimmste Anti-Schuldenpartei überhaupt. Die haben am allerwenigsten begriffen. Aber ich kann wiederum die Leute verstehen, die in ihrem Frust, weil sie merken, dass irgendwas stimmt doch nicht, irgendwas ist doch nicht in Ordnung in diesem Land. Und niemand erklärt mir es. Ne? Es stellt sich ja niemals ein Politiker hin und versucht mal etwas zu erklären. Das gibt es ja nicht mehr auf dieser Welt. Also ich bin ja. Habe ja schon einige Erfahrungen, einige Jahrzehnte hinter mir. Früher gab es schon mal ab und zu einen Politiker, der mal ins Fernsehen gegangen ist und den Leuten was erklärt hat, einen Zusammenhang erklärt hat. Das gibt es ja überhaupt nicht mehr. Die reden immer nur so bla 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 vor sich hin, immer das gleiche Zeug. Und die Leute sind frustriert und deswegen wählen sie AfD, obwohl das überhaupt keine Alternative ist. Ne? Das heißt zwar Alternative ist, aber die letzte Alternative, die es in Deutschland gibt. Aber daran sieht man, wie verrückt diese Konstellation ist. Ne? Wenn wir nicht mal ein, zwei Politiker haben, die mal vorangehen, die das mal begreifen, die sich mal ans Hirn fassen und sagen, da stimmt doch was nicht, dann kann das nicht funktionieren. Ne? Dann funktioniert das nicht. Und der Herr Macron, hier, mein französischer Präsident, hat ja gerade wieder einen Vorschlag gemacht, hat gesagt, wir müssen in Europa eigenständig expandieren. Wir können das nur über Schulden machen. Und was kam sofort? Nein, niemals aus Deutschland.
Ja, auch die junge Generation, die da immer oft dahinter steht, die sagen, wir müssen dann dafür aufkommen. Das war jetzt auch beim neuen Rentenpaket, das ist ja die Junge Union, das ist denen ziemlich aufgestoßen und das wollten die deutlich günstiger machen als der erste Vorschlag. Also das sagen sie, ist totaler Quatsch, dass die nächsten Generationen dann für diese Schulden, die heute aufgenommen werden müssen, dann dafür zahlen.
Ja, natürlich, es ist totaler Quatsch, weil die Ersparnisse sind das Problem. Wie gesagt, wenn diese Ersparnisse da sind und niemand macht Schulden, was passiert dann? Na, dann gehen wir weiter in den Keller, ne? Dann verlieren wir Arbeitsplätze, wir verlieren jede Chance für die jungen Generationen Geld zu verdienen. Verlieren unheimlich viele Unternehmen, wir verlieren unglaublich viele Zukunftschancen. Das ist das, wo wir verlieren. Wenn einer Schulden macht, dagegen ist die einzige Chance, wo wir verhindern, dass das Sparen uns zu verlieren macht sozusagen. Und es ist genau umgekehrt. Ne? Es ist genau umgekehrt. Also und junge Union, da fasst man sich auch ins Hirn und fragt sich, gibt es nicht, es muss doch einen Menschen in einer solchen Vereinigung junger Leute geben, der ein bisschen Einblick hat in die Zusammenhänge und mal sagt, Leute, haltet ein, es ist nicht schwäbische Hausfrau. Die Welt funktioniert nicht, wie die schwäbische Hausfrau sich das denkt. Aber nix gibt es nicht. Wer da eintritt in die junge Union, ist gestreamlined, weiß genau, was Sache ist und schwäbische Hausfrau gilt für immer.
Schwäbische Hausfrau kennen vielleicht nicht alle, aber das ist eben, dass der Staat nicht eine so Haushaltsdisziplin führen sollte, wie jetzt zum Beispiel die schwäbische Hausfrau, oder?
Ja, Frau Merkel hat sie, also schwäbische Hausfrau gibt es schon immer, aber Frau Merkel hat sie offiziell gekrönt, weiß ich, 2010 oder so, hat sie gesagt, die Finanzkrise auf der Welt hätte es nicht gegeben, wenn sich alle wie die schwäbische Hausfrau verhalten hätten, nämlich keine Schulden gemacht hätten. Ne? Ja, das ist der Blödsinn. Die Finanzkrise hatte ganz andere Gründe, aber keine Schulden machen geht eben nicht, ne? Weil gespart wird. Das Sparen zwingt zum Schuldenmachen, ne? Und es gibt ja auch Leute, die sagen, der Staat, wir machen jetzt eine ganz einfache Regel, am besten auch wieder ins Grundgesetz und darf niemals verändern. Der Staat gibt immer nur so viel aus, wie er einnimmt. Na ja, klar, immer keine Schulden, ist doch wunderbar. Ja, dann muss man den privaten Haushalten, muss man gleichzeitig ins Grundgesetz schreiben, ihr dürft niemals sparen. Ne? Es wird immer alles ausgegeben. Jeder Cent wird ausgegeben, verflucht nochmal und es wird nichts zur Bank getragen. Das kann man machen, aber diese Konsequenz ist ja absolut lächerlich, ne?
Aber jetzt ist doch auch so, dass wirklich, wenn man die Zahlen sich anschaut bis 2028, 2029, die Löcher im Haushalt werden immer größer und die werden natürlich dann, wenn man mehr refinanzieren muss, werden auch diese Löcher größer. Klar, jetzt ist auch so, dass man natürlich, wenn die Wirtschaft immer mehr abschmiert, dass man auch weniger Steuereinnahmen hat. Also das würde sich dann relativieren, oder?
Es wird immer schlimmer, wenn man jetzt noch zusätzlich von Seiten des Staates spart. Herr Klingbeil will ja unbedingt sparen. Ich weiß nicht, woher der das weiß, weiß ich auch nicht, aber ist egal. Er will unbedingt sparen. Er sagt jetzt alle, wir müssen immer sparen. Wir müssen 100 irgendwas bis in den nächsten drei Jahren einsparen. Das ist auch vollkommener Unsinn. Das ist grandioser Unsinn. Wie gesagt, jedes Jahr 350 Milliarden stehen im Staat zur Verfügung, die er ausgeben kann. Da ist nichts zu sparen. Da ist einfach nichts zu sparen. Wir haben uns und damals, da war ich selbst sehr nah dran, Ende der 90er Jahre, haben wir uns mit diesem Maastricht-Vertrag ein Kuckucksei ins Nest gelegt, sozusagen. Deutschland hat sich mit dem Maastricht-Vertrag, den es ja diktiert hat, den anderen Europäern, ne, hat sich ein Kuckucksei ins Nest gelegt, das darauf hinaufläuft, zu sagen, der Staat muss sich raushalten, diese 3%, das ist eine völlig gegriffene Zahl. Die Schulden dürfen nicht 3% am Bruttoinlandsprodukt übersteigen. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Oder die 60% insgesamt darf man nicht als Schuldenstand, darf man nicht überschreiten. Es ist alles vollkommen gegriffen. Und man hat noch gesagt, die Geldpolitik soll bitte keine Konjunkturpolitik machen. Die Geldpolitik muss sich raushalten, nur Inflation bekämpfen. Es war total falsch. Total falsch. Ich hatte gedacht, wie gesagt, ich war damals ziemlich nah dran, weil ich ja auch politisch aktiv war, damals noch in der SPD. Aber ich hatte gedacht, es wäre möglich, dass man in Europa sich von diesem Korsett löst, diese Zwangsjacke abwirft. Aber sie ist wieder zurückgekommen. Und der Mario Draghi hat das mal ein bisschen sich gelockert. Es gab mal vernünftige Versuche der Geldpolitik. Aber wir sind wieder zurück in das alte Muster. Geldpolitik macht ihr Ding und Inflationsrate, alles andere interessiert sie nicht. Und wenn 1% Wachstum da ist, ich habe jetzt gerade ein Interview von Frau Schnabel, die im Direktorium, da sitzt der Deutsche im Direktorium der EZB, die sagt, es gibt ein Inflationsproblem in Europa, weil die Wirtschaft könnte jetzt 1,3% wachsen und unser Potenzialwachstum ist nur 1%. Dann geht es ja schon nach oben, ist ja schon zu stark. Dazu muss man wissen, Potenzialwachstum ist auch so eine Erfindung der Ökonomen. Es gibt kein Potenzialwachstum. Wenn die Wirtschaft 3 Jahre am Boden gelegen hat, wie jetzt in Deutschland seit 22, dann geht das Potenzialwachstum runter, weil es so gerechnet wird. Es wird immer aus den Wachstumsraten der Vergangenheit gerechnet. Aber dann sagen die Ökonomen, das mehr können wir gar nicht wachsen. Das ist völliger Quatsch. Wir können auch um 3% wachsen oder um 4% wachsen. Es gibt überhaupt keinen Grund, da irgendeine feste Regel einzuführen. Aber das ist alles aus den Hirnen heraus. Sie sind unglaublich starr und schematisch, weil sie einfach nicht zugestehen wollen, dass es eine Volkswirtschaft viel flexibler ist, als es den Anschein hat. Und jetzt fummeln alle rum mit irgendwelchem Zeug. Der Sozialstaat, es ist jetzt, ja, was hat der Sozialstaat getan? Der hat gar nichts getan. Der ist ja nicht mal ausgeweitet worden, der ist einfach da und nun wird er finanziert, so ist es halt. Und Rente ist auch so. Das sind alles nicht die fundamentalen Probleme, die wir haben. Das fundamentale Problem ist, dass wir aus dieser Misere jetzt rauskommen. Und ich sehe, wie es jetzt aussieht, jetzt ist, März ist jetzt ein Jahr fast genau dran, ne? Ein Jahr jetzt an der Regierung. Wir sollten ja Herbstaufschwung kriegen oder Winteraufschwung, was weiß ich. Jetzt ist Frühling, wir haben immer noch keinen Aufschwung. Wir werden noch den nächsten Herbst wieder erleben, es gibt keinen Aufschwung, weil sie einfach diese Zusammenhänge nicht begreifen. Ne? Und dann werden wir sehen, dass uns die USA noch viel weiter davonziehen. Die USA haben Produktivitätszuwachs, ganz erstaunlich. Sie haben enormen Produktivitätszuwachs. Kann man noch drüber reden, ob das AI induziert ist oder auch nicht. Also KI heißt in Deutsch, induziert ist oder nicht. Aber sie haben Produktivitätszuwachs. Sie haben, wie gesagt, Vollbeschäftigung. Das ist enorm. 4, 5 Jahre schon Vollbeschäftigung. Und das Wachstum ist deutlich höher als in Europa. Und sie werden noch weiter davon ziehen und wir werden noch dümmer dastehen, als wir schon dastehen. Nicht zuletzt deswegen fühlen die Amerikaner sich uns ja so überlegen, weil sie sehen, diese Europäer, diese komischen, die haben nicht mal ein Modell, wie sie ihre Wirtschaft in Gang kriegen. Die kriegen nichts zustande.
Aber könnte das in den USA nicht auch ein bisschen jetzt auf Steroide sein, weil ja auch die Zinslast tatsächlich auch immer weiter extrem ansteigt und man jetzt schon immer auch mal wieder Probleme hat, diese zu refinanzieren? Klar, man kann es als USA machen, weil man aktuell noch die größte Wirtschaft hat, aber wenn da mal auch das Wachstum nachlässt, es passiert auch immer mehr mit der Entdollarisierung, die Länder verlieren so ein bisschen das Vertrauen, also irgendwo hat es natürlich auch schon eine Kehrseite, oder? Dieses Reinpumpen, massiv Geld in die Wirtschaft.
Naja, wo soll die Kehrseite herkommen? Nein, es hat keine Kehrseite. Es hat eine, ja, in 100
Aber
Jahren.
die Schulden werden ja immer, also das ist ja
Ja,
wie
die
ein
Schulden werden immer höher, aber
Schneeballeffekt.
die Vermögen werden ja auch immer höher. Klar, wenn die Ersparnisse in einem reichen Land, wenn die Leute Einkommen erzielen, zusätzliche Einkommenszuwächse haben und immer mehr sparen, wie gesagt, dann müssen auch die Schulden immer größer werden. Das ist nun mal so. So, und was macht der Staat jetzt? Jetzt zahlt er Zinsen darauf. Wo kriegt er denn die Zinsen her, der Staat? Ja, die kriegt er wieder von den Leuten, ne? Von den Sparern. Die Sparer zahlen ihm die Zinsen via Steuern und er zahlt die Zinsen wieder zurück an die Sparer. Es ist ein einziger Kreislauf. Es ist da überhaupt nichts gewonnen,
Aber
sozusagen per Saldo.
da hab ich eine Frage, weil dann wird ja die Geldmenge, so wie sozusagen der Zins entsteht ja mehr oder weniger aus dem Nichts, die Geldmenge wird immer weiter aufgeblasen und das kann ja nur so lange funktionieren, bis die Länder sich gegenseitig dann überhaupt noch vertrauen. Aber dann ist ja zwangsläufig nach dem Modell, wenn immer mehr Schulden gemacht werden müssen und das immer mehr aufgeblasen wird und wir
Ja.
aktuell jetzt schon bei Schuldenquoten von über 130% sind und sich die Leute jetzt schon fragen, gut, wer schuldet wem überhaupt was, ist das ja irgendwann mal zum Scheitern verurteilt, oder nicht?
Nee, warum? Die Japaner sind schon bei 250% oder so und
Ja.
machen die jetzt noch mehr Schulden. Die Zinsen sind extrem niedrig. Wo ist das Problem?
Aber die steigen auch jetzt in Japan. Die Zinsen und die
Ja.
Inflation steigt jetzt.
Ein klein bisschen, das warten wir mal ab, bis die japanische Notenbank wieder eingreift und dann ist es wieder vorbei. Also bisher war das nicht das japanische Problem und wird es auch nicht sein. Und in den USA ist es eben, aber es gibt keinen Ausweg. Ich sag's nochmal, das, was ich sage, ist keine Theorie oder sowas, sondern es sind reine buchhalterische Zusammenhänge, ne, die man nicht aus der Welt schaffen kann. Wie gesagt, wir können uns den Kopf darüber zerbrechen, da bin ich der Erste, der dabei ist, wie wir die Unternehmen wieder zu Schuldnern machen. Aber einer muss Schuldner sein auf dieser Welt, ne? Und da die Welt kein Ausland hat, muss auf dieser Welt insgesamt muss entweder der Staat der Schuldner sein oder die Unternehmen. Gibt nur diese beiden Sorten, ne? So, wenn die
Oder das
Unternehmen.
Ausland?
Nein, die Welt, für die Welt insgesamt. Die Welt hat kein
Ach so,
Ausland. Die
klar.
Welt hat ja kein
Ja, okay.
Ausland. Die USA haben praktisch auch kein Ausland. Ausland für die USA nicht so wichtig. Für Europa ist das Ausland auch nicht so wichtig. Also für große geschlossene Volkswirtschaften gibt es nur den Staat oder die Unternehmen. Entweder wir kriegen die Unternehmen wieder dahin, das zu machen. Sie haben es aufgegeben, sich zu verschulden. Aus welchen Gründen immer. Wie gesagt, das weiß niemand ganz genau. Aber wir haben die Unternehmen ja ständig entlastet. Die zahlen weniger Steuern heute und wir haben sie versucht, bei allem Möglichen zu entlasten. Und die Antwort war, sie sparen jetzt heute. Na gut. Es ist aber so. Ich kann es ja nicht ändern. Wenn ich nicht weiß, was ich dagegen tun kann, muss ich darauf reagieren. Ich kann es nicht ändern, also muss ich darauf reagieren. Und die einzige mögliche Reaktion auf dieser Welt ist, dass der Staat Schulden macht. Egal, ob er Zinsen bezahlt oder nicht, egal, ob die Schuldenquote hochgeht. Es gibt keine irgendwo Grenze. Und die Anleger, also die Sparer, meine, das ist ja das Tollste. Die tollste Theorie ist ja, die Sparer können sich ja verweigern, dem Staat kein Geld mehr zu geben. Ja, wem wollen sie denn ihr Geld geben? Es gibt ja keinen anderen. Es gibt ja niemand anders als den Staat. In unserem Modell von der Welt, ne, können die Sparer sich am Kopf stellen. Sie finden niemand anders als den Staat, dem sie ihr Geld geben können. Dann werden sie es am Ende eben natürlich geben, werden Zinsen bekommen, die sie selbst bezahlen über die Steuern. Ne? Das ist halt so. Aber das merken sie ja nicht, das wissen sie ja nicht. Insofern fühlen sie sich glücklich als Sparer und machen sich ansonsten noch mit Bitcoin glücklich und mit anderen Sachen, wo sie dann temporär glauben, sie werden reich, aber was dann natürlich auch nicht stimmt am Ende.
Was man auch sagen muss, bei diesen ganzen Einlagensummen, ein großer oder ein kleiner prozentualer Anteil der Bevölkerung hat diese Ersparnisse. Also die meisten
Oh, das
haben
stimmt.
ja wirklich diese Rücklagen gar nicht. Also vielleicht müsste man da ganz gezielt irgendwie hingreifen.
Ja, dann muss man die
Obwohl.
Steuern für die vermögenden Menschen erhöhen. Das ist wieder einfach. Dann muss man sagen, also progressive Steuer rauf auf 75%, und dann wollen wir mal sehen, ob sie noch so viel sparen, wie sie jetzt sparen. Keine Ahnung. Ich halte das auch für ein gewagtes Experiment. Das wird auch nicht so einfach gehen. Also ich bin schon dafür, dass man die Steuern wieder ein bisschen normalisiert, also erhöht. Jetzt geht es ja sogar in die richtige Richtung. Man spricht darüber, dass der Spitzensteuersatz höher ansetzen soll. Also das wäre ja schon mal ein Schritt. Ich bin auch dafür, dass es eine Vermögenssteuer gibt und Erbschaftssteuern und all sowas. Aber das ist alles nicht die Lösung, ne? Das ist nicht die Lösung unseres Problems. Weil ich kriege die Leute selbst über, sag mal, moderat erhöhte Steuern, kriege ich die Leute nicht dazu, dass sie mit Sparen aufhören. Die ganz Reichen schon gar nicht, weil die ja nicht wissen, wohin mit dem Geld. Die müssen das ja irgendwo unterbringen, denn so viel kann kein Mensch ausgeben pro Monat. Und die anderen wollen vorsorgen für ihre Zukunft. Und ich kann den Menschen dann nicht im Ernst sagen, nein, diese Vorsorge gibt es jetzt nicht mehr. Die dürft ihr nicht machen. Das ist doch absurd. Wenn ich mich hinstelle oder ein Politiker sich hinstellt und sagt, ihr dürft jetzt nicht mehr sparen. Niemand darf mehr sparen. Ja, dann erklären sie ihn sofort für verrückt und kriegt 0 Stimmen beim nächsten Wahl. Also man muss da realistisch sein. Es gibt keine einfache Möglichkeit, vom Sparen wegzukommen. Und wenn es die nicht gibt, gibt es auch keine Möglichkeit, von den Schulden wegzukommen. Ganz einfach.
Ja, das sind Zusammenhänge, die muss man, glaube ich, vielleicht auch nochmal in Ihrem Buch nachschlagen. Das ist so
Unbedingt.
erstmal nicht gar nicht so
Ja, bin ich
einleuchtend.
dafür.
Ja, jetzt hat der Merz aber auch klar gemacht, dass die Deutschen zu wenig arbeiten und dass wir hier ein Einstellungsproblem haben, und der fordert mehr Fleiß und will Überstunden jetzt steuerfrei machen, damit wir wieder wettbewerbsfähiger werden. Glauben Sie, das ist ansatzweise irgendwo eine Lösung, oder ist das völlig am Thema vorbei?
Nein, das ist alles vollkommen am Thema vorbei. Es gibt auch gar keine Evidenz dafür, dass die Leute jetzt plötzlich nicht mehr leistungsbereit sind. Ich bin gerade dabei, einen kleinen Aufsatz zu schreiben, der fängt damit an, irgendwelche Leute, SPD und CDU, bilden sich ein, irgendwann im Frühjahr 22, man kann es ja genau festlegen, als die Rezession begann, ne? Die begann im Frühjahr 22, hat der Deutsche sich entschlossen, nun mich nicht mehr zu leisten. Also, es ist so unglaublich absurd, ne? Wie kann man so eine absurde These vertreten? Nein, das hat mit Leistungsbereitschaft überhaupt nichts zu tun. Die Leute sind bereit zu leisten, und gerade die jungen Leute sind extrem bereit zu leisten, wenn man anguckt, die jungen Leute, viele machen Startups und so und schuften sich zu Tode fast. Also, das ist alles nicht wahr. Das ist alles Unsinn. Das sind alles so die primitivsten Vorurteile, die man überhaupt haben kann. Nur weil sie furchtbare Angst vor meiner Alternative haben, ne? Sie haben ja nur panische Angst davor, dass einer wie ich kommt, der sagt, Leute, es geht nicht anders. Ihr müsst Schulden machen. Es muss Nachfrage in das System hinein. Und das kriegen wir nicht hin. Jetzt machen wir, was ich auch noch erwähnen wollte, wenn man über die bisschen längere Zukunft nachdenkt in Europa, wenn Sie jetzt anschauen, gerade mehrere Artikel darüber geschrieben, wie die Lohnverhandlungen laufen in Europa. In Frankreich sind die Lohnsteigerungen die ganze Zeit schon unter 2%. In Italien gehen sie unter 2%. In Deutschland sind sie ganz hart auf dem Wege unter 2%. Ne? Einige Gewerkschaften verhandeln schon über Nullrunden. Und das ist alles nicht die Lösung. Das ist genau das Gegenteil von der Lösung. Wir brauchen vernünftige Lohnerhöhungen, damit die Leute Geld in der Tasche haben. Aber wir brauchen eben auch den Staat, der die Ersparnisse, die daraus folgt, aus diesen vernünftigen Lohnerhöhungen, notgedrungen quasi, der damit was macht. Denn ein anderes Beispiel, wenn Sie jetzt gerade schauen, heute steht wieder in den Zeitungen, VW will jetzt irgendwas 20 Milliarden pro Jahr sparen. Ja, das ist für ein Unternehmen, das ist die normale automatische Lösung für ein Unternehmen, ne? Unternehmen kommen nur so aus der Krise, glauben sie jedenfalls. Glauben, sie kommen nur so aus der Krise, dass sie jetzt sparen. Jetzt spart VW. Aber wo fallen denn jetzt Einnahmen weg? Das muss man immer fragen. Als Volkswirt muss man immer den nächsten Schritt machen. Also 60 Milliarden in den nächsten 3 Jahren werden jetzt von VW nicht nachgefragt. Wer geht denn pleite? Es sind doch Unternehmen, die beliefert haben. Oder irgendwo am Ende Einzelhändler, wer immer da steht. Für 60 Milliarden fallen jetzt weg. Dafür geht jemand pleite. Da gehen ganz viele pleite, ne? Das ist keine Lösung. Für VW sieht es aus wie eine Lösung, aber es ist keine Lösung. Die Unternehmen können nicht sparen. Wenn die Unternehmen sparen, machen sie sich selbst kaputt. Und deswegen gibt es das ist eben der gesamtwirtschaftliche Zusammenhang, im Gegensatz zu dem einzelwirtschaftlichen Zusammenhang. die Volkswirtschaft als solche kann nicht sparen. Sie kann nur, einige Gruppen können versuchen zu sparen, aber sie können überhaupt diese Ersparnis nur verwirklichen, wenn jemand Schulden dagegen macht. Und wenn niemand sich bereit findet, in dieser Höhe, in diesen 60 VW-Milliarden Schulden zu machen, dann geht die Volkswirtschaft weiter im Bach runter und sinkt unser Einkommen. Das ist immer die einfache Lösung. Unser Einkommen sinkt. Also bilden uns ein, wir verdienen irgendwas 3% pro Jahr und am Ende sind 2 Millionen Leute arbeitslos, die gar nichts kriegen. Ne? Das ist dann die Lösung. Und das ist
der VW-Konzern hat ja rund 400 Milliarden an Gesamtverbindlichkeiten. Also das ist ja für so einen Konzern eigentlich schon auch ziemlich viel. Aber Sie sagen, das ist eigentlich kein Problem, da kann man noch mehr Schulden machen.
Nein, das sage ich nicht. VW muss seine Probleme lösen, wie es denkt, dass es seine Probleme lösen kann. Nur es kann die volkswirtschaftlichen Probleme nicht lösen. Es verschärft das volkswirtschaftliche Problem. Ne? VW sucht seine einzelwirtschaftliche Lösung, aber es verschärft das volkswirtschaftliche Problem. Das sage ich damit nur. Und weil es irgendjemand in dieser Volkswirtschaft geben muss, der darüber nachdenkt, und das kann nach Lage der Dinge nur der Staat sein, weil die Unternehmen denken ja nicht über die Volkswirtschaft nach, muss dann der Staat einsteigen und sagen, auch diese 60 Milliarden muss ich noch ausgleichen. Weil sonst geht die Wirtschaft kaputt. Es gibt keine andere Lösung. Es ist schwer zu verstehen, wenn man dieses volkswirtschaftliche Denken gar nicht gewohnt ist, aber es gibt keine andere Lösung. Alles andere ist Gehirnwäsche von irgendwelchen Leuten.
Ja, jetzt auch ganz aktuell, die deutsche Industrie hat ja letztes Jahr mehr als 124.000 Stellen gestrichen. Das sind fast doppelt so viele Jobs wie im Jahr davor. Besonders hart trifft es natürlich die Automobilbranche, aber auch die Papier- und Textilindustrie. Wenn wir jetzt sehen, dass das Rückgrat unserer Wirtschaft so massive Stellen abbaut, ist das der Anfang einer Deindustrialisierung, die wir dann auch überhaupt nicht mehr stoppen können? Oder wie bewerten Sie die dramatische Entwicklung?
Ja, Deindustrialisierung ist ein großes Wort. Ich weiß nicht, ob das Deindustrialisierung ist oder falsche Wirtschaftspolitik. Ne? Das haben wir die ganze Zeit diskutiert. Wenn es kluge Leute in Berlin gegeben hätte, die es ja offensichtlich nicht gibt, dann hätten die schon 2022, Ende des Jahres 2022 erkannt, oh Leute, hier läuft was schief, wir haben Rezessionen und wir müssen was dagegen tun. Rezessionen bekämpft man am besten ganz am Anfang, weil umso länger es dauert, umso teurer wird es am Ende, umso mehr Geld muss man aufbringen. Das ist ja klar. Aber sie haben alle geschlafen. Übrigens muss man auch sagen, das Deutsche Statistische Bundesamt hat auch geschlafen, hat 3 Jahre Rezession verschlafen. Das ist auch eine tolle Leistung. Ich bin der einzige Irre gewesen, der immer geschrieben hat, es ist Rezession, Leute. Und das Bundesamt hat gesagt, nein, es wackelt so vor sich hin, mal plus 0,3, mal minus 0,3.
Stagflation, oder?
Ja, haben sie getan. Und dann plötzlich, vor ein paar Monaten, haben sie ja verkündet, ach, es war Rezession. Na gut, also das ist nochmal zusätzliche Dummheit. Aber unabhängig davon muss der Staat muss, und das muss das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium in der Hauptstadt leisten. Die müssen Tag für Tag am Ball sein. Die müssen sozusagen permanent den Puls der Wirtschaft fühlen und sagen, Leute, jetzt geht's in die Hose. Und was können wir dagegen tun? Und das ist nicht einfach irgendwelche, wenn ich schon höre, Entbürokratisierung. Ich mache jetzt seit 50 Jahren, es ist traurig, aber wahr, mache ich Volkswirtschaftslehre in den unterschiedlichen Stellen, praktisch und akademisch. Und alle 10 Jahre kommt irgendeiner und sagt, jetzt müssen wir mal entbürokratisieren. Das ist die einzige Lösung. Das ist der größte Quatsch des Jahrhunderts. Wegen mir sollen sie doch entbürokratisieren, 1000 Jahre lang. Und ich halte es ja auch für richtig. Aber es hat mit der Lösung unserer Wirtschaftsprobleme überhaupt nichts zu tun. Nichts, absolut nichts. Aber das ist immer das ganz Große. So.
Aber es hat nichts mit der Wirtschaft zu tun, aber es hat was damit zu tun, wie der Haushalt natürlich aufgebracht wird. Für welche Zwecke? Und wenn natürlich da mehr Luft ist, weil wir haben eine Staatsquote von fast 50%, wenn man hier vielleicht mehr Luft hat und Milliarden frei werden, genau dann für die Investitionen, für die man dann normalerweise Schulden machen müsste, dann könnte man sich das ersparen, oder nicht?
Nein, die Schulden kann man sich nicht ersparen. Die kann man sich leider nicht ersparen. Das ist, die Schulden kommen woanders her, haben wir ja erklärt. Die kann man sich nicht ersparen. Es ist eine Illusion zu glauben, man kann sich die Schulden wegsparen. Nein, der Staat kann die Schulden nicht wegsparen. Er
Aber ein
kann
Staat kann ja
natürlich,
irgendwo effizient mit Geld
er kann
umgehen.
natürlich was Vernünftiges, was statt was Unvernünftigem machen. Das ist ja völlig klar. Natürlich muss man immer das Beste machen. Aber Bürokraten sind auch nur Menschen. Überhaupt in Unternehmen sitzen übrigens auch viele Bürokraten, die auch viele Fehler machen. Also sieht man ja VW mit seinen unglaublichen Schulden. Also es werden überall Fehler gemacht. Das ist ganz normal. Nur das ist nicht die Lösung. Ne? Die Lösung ist nicht, dass irgendeiner sagt, wir sind jetzt mal ein bisschen klüger, als die letzten 3 Jahre waren, sondern wir müssen einen totalen Umschwung auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene haben. Das heißt, überall muss Geld ankommen, sozusagen Einkommen ankommen. Einkommenserwartungen müssen sich verbessern der privaten Haushalte und der Unternehmen. Und dann geht die Wirtschaft auch wieder aufwärts. Der Abbau der Arbeitsplätze, die genannt haben, das ist ja wirklich skandalös. Das ist ja ungeheuerlich, was da passiert, ne? Aber das ist ja nicht mal zur Kenntnis genommen worden. Es ist ja kaum zur Kenntnis genommen worden. Und das zeigt, dass da einfach etwas fundamental faul im Staat in Dänemark ist, sozusagen. Die Mechanismen, die dazu führen, dass ein Staat sich zusammenreißt und sagt, ich muss was gegen diese Wirtschaftsschwäche tun, die existieren nicht mehr. Die gab es früher mal. Ich habe in den Ministerien gearbeitet, die gab es früher mal. Die gibt es heute nicht mehr. Warum, weiß ich nicht genau, weil man einfach nicht mehr drüber nachdenkt, weil man einfach kein Gefühl dafür hat wahrscheinlich, weil Nachfrage existiert ja nicht in deren Welt. Und dann hat man offensichtlich da auch ganz viele Bürokraten, die da drum rumsitzen und das gar nicht merken. Und das war, also als ich noch im Wirtschaftsministerium gearbeitet habe, vor 30, 40 Jahren, war das völlig anders. Da war man wirklich auf Trab und hat jeden Tag sozusagen hingeguckt, was passiert und den Minister angestachelt, etwas zu tun, wenn es in die Hose ging.
Noch ein ganz kurzer Punkt, weil Sie vorher auch gemeint hatten, der Sozialstaat sei nicht das Problem. Aber ein Kernproblem ist ja, dass der eigene Binnenmarkt hier eben nicht die Schlagkraft hat, um der Wirtschaft zu helfen, weil sie viel konsumieren. Aber es liegt auch daran, dass man vom Brutto auch viel eben an den Sozialapparat abgibt als Arbeitgeber und deswegen am Ende weniger netto bleibt, um tatsächlich dann mehr in den Konsum zu stecken, oder nicht?
Aber nein, das kommt ja auch wieder irgendwo an. Also was da abgegeben wird, wenn ich Rentenversicherung bezahle, das kommt ja irgendwo an. Das kommt bei den Rentnern an, die geben es wieder aus. Und wenn ich Gesundheitsvorsorge mache, kommt es im Gesundheitssystem an, die geben es wieder aus. Es wird immer wieder ausgegeben. Es verschwindet nicht. Das Einzige, was verschwindet, sind diese dummen Ersparnisse. Das ist das Einzige, was verschwindet. Alles andere kann man drüber streiten, ob wir mehr oder weniger Gesundheitsvorsorge brauchen. Das hat aber mit der Lösung unserer Probleme nichts zu tun. Und wir können doch so eine Rentenversicherung machen oder eine andere, hat mit der Lösung unserer Probleme nichts zu tun. Und diesen einfachen Zusammenhang müssen wir begreifen.
Dann gehen wir noch mal ganz kurz auf die Rente. Da wird ja immer erzählt, wir werden älter und Demografie, das System bricht zusammen. Der Generationsvertrag, der funktioniert nicht mehr. Aber das sehen Sie eben auch anders, oder?
Naja, natürlich, die Lösung, wir können ja mal umgekehrt anfangen, dann sind wir wieder bei unserem Thema. Was wäre die Alternative? Alle sagen ja, die Alternative ist, die Leute müssen privat sparen, noch mehr sparen. Ne?
Für die Altersvorsorge.
Das sagt man, ja, das ist die Lösung,
Ja, weil die
Kapitaldeckung.
Renten nicht, reichen teilweise.
Ja, aber was machen wir, wenn die Leute noch mehr sparen? Dann muss sich einer noch mehr verschulden, ne? Dann haben wir nicht 300 Milliarden, sondern vielleicht 400 oder 500 Milliarden Ersparnisse jedes Jahr, die wieder Schulden werden müssen. Also damit ist überhaupt nichts gewonnen im Sinne der Leute, die glauben, sie lösen dann das Problem. Ersparnisse lösen das Problem nicht. Also das funktioniert niemals. Es gibt keine Kapitaldeckung. Die Renten müssen immer bezahlt werden aus dem, was wir gerade verdienen. Ne? Das Umlagesystem ist ein ganz kluges System und man hat vom Staat ein Versprechen. Du kriegst eine Rente, wenn du alt bist und dafür zahlst du ein. Aber die Einzahlungen bleiben ja nicht da, sondern die werden an die Rentner weiter, die aktuellen Rentner weitergegeben und die geben es aus. Hoffentlich und sparen nicht so viel. Rentner sollten eigentlich überhaupt nicht mehr sparen, aber sage ich so leicht, fertig mal. Aber so, das ist ein einfaches System. Das System kann schon ein bisschen Probleme kriegen. Das wichtigste Problem ist Arbeitslosigkeit. Wenn zu viele Leute arbeitslos sind, wir haben schon 20, 30 Jahre immer relativ hohe Arbeitslosigkeit, ist ein Problem, weil dann gibt es einfach weniger Einzahler. Die Leute zahlen nichts ein oder kaum was ein. Der Staat zahlt ganz wenig ein, wenn die Leute arbeitslos sind. So, das ist ein großes Problem. Und dann kann es mal dieses Problem der Alterung geben. 10, 20 Jahre kann es mal sein, dass ein paar Leute zu viel da sind und insgesamt die Wirtschaft wieder zu wenig wächst, weil dann nicht genügend Erträge da sind über höhere Produktivität, um das alles zu finanzieren. Das kann mal passieren, aber auch das geht die Welt nicht unter. Sondern dann muss einfach eine einfache Regel greifen, wenn das so ist, wenn die Wirtschaft nicht in der Lage ist, genügend Arbeitsplätze, produktive Arbeitsplätze anzubieten, dann müssen die Beitragssätze mal steigen. Dann da geht die Welt überhaupt nicht unter. In Deutschland müssten halt die Beitragssätze von 18, irgendwas auf 19,10 oder ich weiß es nicht, 20,10 steigen. Es ist völlig egal um 2, 3 Punkte. In Österreich sind die Beiträge immer bei 23%. Und das ist auch wieder kein verlorenes Geld, sondern das Geld kommt auch wieder zurück in den Kreislauf. Aber das wäre die einfache Lösung. Nur dafür haben wir wieder, sehen Sie, das ist das Verrückte. Dafür haben wieder bestimmte Leute, Ökonomen und Politiker, ein Tabu gesetzt, das gesagt, die Beitragssätze dürfen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen niemals über 20% steigen. Warum eigentlich nicht? Wenn Sie mal 10 Jahre auf 22% gehen, geht die Welt überhaupt nicht unter, passiert überhaupt nichts. Unsere Wirtschaft tut das nicht weh. Die Leute zahlen, haben ein bisschen weniger Einkommen in der Tasche, aber dafür kriegen andere wieder was, wo sie sonst nichts kriegen würden. Also da geht auch die Welt überhaupt nicht unter und die jungen Leute werden dabei nicht arm. Die Lösung für alle diese Probleme ist immer, dass wir produktiver werden, ne? Dass wir eine Wirtschaft haben, die floriert, wo die Unternehmen investieren und wo wir Produktivitätszuwächse haben. Wenn wir Produktivitätszuwächse haben, wachsen die Einkommen, die Realeinkommen der heute Jungen. Und wenn sie dann mal ein bisschen höhere Beiträge zahlen sollten, werden sie davon nicht arm werden, sondern ein bisschen weniger reich, als sie sonst reich geworden wären. Und das werden alle vernünftigen jungen Menschen verkraften. Also auch das ist kein Systembruch, kein gewaltiges Problem. Aber wir sind ja heute gar nicht da. Das wäre ja alles nur der Fall, wenn wir 100% Vollbeschäftigung hätten, wenn wir keine Arbeitskräfte hätten. Aber die Leute sitzen auf der Straße. Wir haben 3 Millionen Arbeitslose offiziell gemeldet. Wir haben noch 2 oder 3 Millionen stille Reserve, die arbeiten würden, wenn es Arbeitsplätze gäbe. Wir haben 500.000 offene Stellen sind gemeldet beim Statistischen bei der Bundesagentur. Das ist absolut lächerlich. 500.000 Stellen bei 40 Millionen Beschäftigten. Das ist unser Problem. Und wenn das alles weg wäre, dann gäbe es sowieso auch bei der Rentenversicherung überhaupt kein Problem.
Und wie kriegt man dieses Problem gelöst? Also wie kriegt man die Arbeitslosenzahl runter? Weil ich ein Stück weit ist da vielleicht auch das Sozialsystem schuld, oder?
Nein, eben nicht. Es ist ja, das Sozialsystem hat ja nichts gemacht. Das ist ja nicht mal irgendwie hochgegangen oder es gibt auch keine Theorie dafür, dass
Aber die
ein
nötige
Sozialsystem.
Absicherung, die die Leute haben, vielleicht
Bitte?
das, dass sie sich, vielleicht die nöt, also die Absicherung, in denen sich die Leute einfach wiegen in dem Sozialstaat sozusagen, dass sie deswegen
Das
nicht
schafft doch
arbeiten,
keine
ist vielleicht.
Arbeitsplätze, selbst wenn es so wäre, was ich bestreite, aber selbst wenn es so wäre, das schafft doch keine Arbeitsplätze. Wenn die Leute, wenn jetzt das ist diese Bürgergeld-Illusion, wenn den Leuten jetzt kein Bürgergeld mehr gibt, ja, dann rennen die rum. Werden dann mehr Arbeitsplätze geschaffen, wenn die mehr suchen gehen?
Okay.
Entstehen doch keine Arbeitsplätze. Ich sag doch, das Problem ist, dass wir zu wenige Arbeitsplätze haben, dass wir zu viele Arbeitslose haben seit mindestens 3 Jahren. Vorher lief die deutsche Wirtschaft ja halbwegs, vor allem durch das Ausland. Aber sie lief wenigstens halbwegs. Jetzt ist es mit der Verschuldung des Auslandes zu Ende und schon geht's in die Hose. Ne? Ich sage noch mal die Zahlen. Wir hatten die ganzen 15 Jahre von Schröder an. Schröder war ja der große König, der die Deutschen wettbewerbsfähig gemacht hat in der Europäischen Währungsunion, was ich für einen grandiosen Fehler gehalten habe. Aber es hat gewirkt. Die anderen haben sich nicht gewehrt. Die anderen sind hinten runtergefallen. Es hat gewirkt. Deutschland hat 15 Jahre, mindestens 15 Jahre, eher 18 Jahre, 200 bis 250 Milliarden Leistungsbilanzüberschüsse jedes Jahr gehabt. Das heißt nichts anderes, als dass sich das Ausland jedes Jahr um 200 bis 250 Milliarden Euro zusätzlich verschuldet hat, damit die deutsche Wirtschaft funktionieren konnte. Und nur deswegen konnte ein Herr Schäuble sich als schwarze Null feiern lassen, weil er die Verschuldung des Auslandes hatte. Und dadurch konnte der Staat seine Verschuldung runterfahren. So, jetzt gibt es einen amerikanischen Präsidenten, den wir alle nicht gut finden, der aber einen wichtigen Punkt hat. Ich finde ihn auch nicht gut, aber er hat einen wichtigen Punkt. Er sagt, Amerika kann nicht für 100 Jahre Defizite machen. Und das ist absolut richtig. Amerika, es gibt keine Berechtigung, sagte schon mal, dafür, dass die Amerikaner immer die Defizite machen. So, dann müssen wir also runter von unseren Überschüssen. Und das heißt, um diese 200 bis 250 Milliarden müssen wir im Inland einen Schuldner finden. So, das ist die einfache Rechenaufgabe, ne? Und dann soll mir jetzt mal einer sagen...
Aber das ist ja... Dann ist es ja gegen freie Marktwirtschaft eigentlich, weil dieses Defizit entwickelt sich ja nur dadurch, dass wir eben gute Produkte gemacht haben, die das Ausland eingekauft hat, weil sie nicht gleichwertige Produkte geschafft haben.
Nein, das stimmt.
Eigentlich.
Nein, das stimmt.
Aber warum fahren die in den USA dann hauptsächlich VWs oder BMWs anstatt ihre eigenen Autos?
Wie viel Zeit haben wir noch?
Vielleicht können Sie kurz ausholen. Ich weiß nicht.
Nein, das stimmt nicht. Wir haben abgewertet. Wir haben real abgewertet. Ne? Wir haben real abgewertet. Warum? Weil wir unter Schröder Agenda 2010 und Hartz IV und so haben wir massiven Druck auf die deutschen Löhne gemacht und wir waren in der Europäischen Währungsunion und wir sind mit unseren Löhnen und Lohnstückkosten, das ist das entscheidende Konzept, sind wir unter die anderen Europäer gegangen und damit natürlich auch unter die Amerikaner sozusagen unsere Wettbewerbsfähigkeit dramatisch verbessert. Und das war die Lösung. Das ist aber eine merkantilistische Lösung, eine absurde Lösung. Wir haben die anderen unterboten. Und wie gesagt, das ist jetzt gerade zu Ende. Jetzt geht der Dollar runter, die Euro geht rauf, jetzt ist gerade zu Ende. Wenn wir die D-Mark gehabt hätten von Anfang an, dann wäre Herr Schröder schon nach 3 Jahren als Idiot verschrien worden, weil die D-Mark hätte aufgewertet und die ganze Operation wäre in sich zusammengefallen. So waren wir aber in der Europäischen Währungsunion. Die Franzosen haben geschlafen, die haben alle nichts dagegen getan. Erst jetzt, viel später, 10 Jahre später. Und dadurch konnte Deutschland sich über 15, 18 Jahre diese Leistungsplatzüberschüsse verschaffen, erwirtschaften oder erschleichen. Kann man sich, wie man will. Es ist jedenfalls gegen alle Regeln in Europa gewesen, gegen alle weltwirtschaftlichen Regeln, dass ein Land, ein großes Land wie Deutschland, kleine machen das schon immer, die Niederlande und die Dänen und die Norweger, die machen das schon immer. Aber dass ein großes Land wie Deutschland sich auf diese Weise sozusagen bereichert und den anderen seine Produkte unterjubelt, weil sie einfach zu billig sind, weil sie billiger sind. Sie sind zwar gut, aber sie sind trotzdem zu billig. Ne? Das musste irgendwann zu Ende gehen. Also wenn ich nur eine Geschichte erzählen darf, als ich Staatssekretär im Finanzministerium geworden bin, der erste Anruf, den ich bekommen habe, war von meinem amerikanischen Kollegen und der hat gesagt, wir hoffen inständig, das war unter Bill Clinton noch, ne? Wir hoffen inständig, dass es jetzt einmal eine deutsche Regierung gibt, die dafür sorgt, dass Deutschland nicht dauernd Leistungsplatzüberschüsse hat und Deutschland und Europa auch mal die Rolle der Lokomotive der Weltwirtschaft übernehmen. Ne? Genau das Gegenteil ist passiert. Genau das Gegenteil. Und die Amerikaner haben nur stillgehalten, obwohl sie immer, jede Administration hat die Deutschen dafür kritisiert. Jede Administration. Sie haben nur stillgehalten aus politischen Gründen, weil sie wollten keinen Ärger mit Deutschland haben, aus welchen Gründen auch immer. Und erst Trump hat das dann jetzt wirklich nach vorne gebracht und hat gesagt, so geht's nicht weiter. Ne?
Ja, Herr Flassbeck, ich hätte noch ein paar Fragen, aber die Zeit ist wirklich schnell vorangeschritten und zwar wirklich sehr lehrreich. Ich glaube, ich muss mir das noch mal ein zweites Mal auf jeden Fall anschauen, um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Vielleicht auch Ihr Buch einmal reinschauen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dann können wir vielleicht schon bald wieder sprechen.
Ja, gerne. Tschüss, alles Gute.
Ja, liebe Zuschauer, das war das Interview mit Heiner Flassbeck. Sehr interessant, wie ich fand. Was ist denn eure Meinung? Schreibt es uns unbedingt mal unten in die Kommentare. Diskutiert mit uns. Wir lesen uns auf jeden Fall alles durch. Aber bitte immer schön sachlich bleiben und gerne natürlich unseren Kanal abonnieren, damit ihr keine so spannenden Interviews mehr verpasst. Und hier im eingeblendeten Video seht ihr das Interview, was ich letzte Woche mit Professor Dr. Thomas Meyer geführt habe. Auch sehr interessant. Schaut da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Und sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin. Ciao, ciao.